Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast in der Corona-Krise auf allin.de. Wir haben im März schon mal einen gemacht mit Irene Schnittger, einer Diplompsychologin, Spezialistin für Krisensituationen und Notfallpsychologie. Und Irene haben wir heute auch wieder hier. Wir hatten uns im März schon aufs Du geeinigt, deswegen willkommen Irene.
Hallo, grüße.
Ja, Corona, Weihnachten steht an. Wie wirst du Weihnachten verbringen?
Ganz klassisch wie jedes Jahr. Bei Mutter unterm Weihnachtsbaum mit Weihnachtsgans.
Natürlich voll in den Corona-Maßnahmen-Einschränkungen drin, oder?
So relativ. Wir müssen mal gucken. Ich werde in Dortmund sein, wie dann Stand 24. die Ausgangsbeschränkungen sind. Im Moment gibt es noch keine in Dortmund. Das heißt, ich könnte mit Muttern durchaus noch bis 10, halb 11 gemeinsam zusammensitzen. Aber ansonsten natürlich innerhalb der Regeln.
Klar. Da sind wir eigentlich schon am ersten Punkt, der die meisten Leute ein bisschen verunsichert. Man weiß nicht so recht, was kommt da noch? Also, ne? Wie werden wir Weihnachten verbringen können? Wird es vielleicht kurz vorher noch weitere Einschränkungen geben? Wird es vielleicht Lockerungen geben? Und das gerade zu Weihnachten, was ja für viele auch so ein wirklich ganz zentrales Datum ist im Jahr. Warum ist das für die Menschen so wichtig? Warum ist Weihnachten so ein zentraler Punkt für viele, wo man quasi auch das Jahr über ja darauf hinarbeitet?
Naja, es gibt kaum einen Tag, einen Zeitpunkt, einen Termin, der so ritualisiert ist und an dem wir miteinander gemeinsam jedes Jahr ähnlich verbringen. Das Weihnachtsfest, das haben wir seit wir geboren sind, feiern wir das in irgendeiner Form. Und worüber wir ja auch letztes Mal gesprochen haben, auch in der Krise, dass Rituale ganz wichtig sind, dass Vertrautes ganz wichtig ist, so ist es auch jetzt wichtig. Wir haben wieder einen Termin, der jedes Jahr ist, der gleich ist, den wir in vielem gleich gestalten können. In manchem müssen wir verändern, müssen uns an die Situation anpassen. Reden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drüber, über diese Veränderung und wie wir damit umgehen. Aber es ist erstmal ein Ritual, was uns vertraut ist.
Eins, was immer wiederkehrt. Man kennt zum Beispiel ja sogar die Bilder aus dem Krieg, wo Soldaten im Schützengraben schauen, wie sie noch irgendwie ein Restbäumchen mit zwei Kerzen schmücken. Nicht mehr, dass man halt irgendwie Weihnachten halbwegs so hingekriegt hat wie sonst.
Ja, und da sprichst du auch wirklich einen ganz wichtigen Punkt an, dass wir unsere Rituale auch unabhängig von äußeren Veränderungen feiern können und dass wir uns auf das besinnen, was dem zugrunde liegt, was höher geschaltet ist und das, was wir dann vertraut umsetzen können, also so ein Reisig, der dann entsprechend geschmückt ist oder vielleicht auch ungeschmückt, aber wir tun dann so, das ist jetzt mein Weihnachtszweig. Es gibt in jeder Veränderung Möglichkeiten, das Vertraute auch, und wenn es nur in symbolischer Form ist, umzusetzen.
Gut, jetzt kann man die meisten Rituale ja auch heuer umsetzen, auch in der Corona-Zeit. Absolut, man kann sich einen Baum hinstellen, man kann eine Weihnachtsgans brutzeln, man kann sich gegenseitig beschenken und so weiter. Einschränkungen gibt es vor allem mal in der Anzahl der Familienmitglieder, die einen vielleicht besuchen oder mit denen man abends zusammen sitzen möchte. Das ist natürlich für viele eine relativ schwierige Frage. Wenn ich jetzt eine Größenordnung habe von, was weiß ich, 10, 12 Verwandten, die jedes Jahr zusammenkommen, ritualisiert und jetzt heuer wird das so nicht funktionieren. Wie soll man entscheiden, wer kommen darf und wer nicht?
Ich glaube, das hat sehr individuelle Punkte. Die Frage ist erstmal grundsätzlich, wie frei sind Familienmitglieder, das auch durchaus zu anderen Zeitpunkten zu machen. Nicht jeder Onkel aus dem Umkreis ist jetzt so todtraurig, wenn es dieses Gemeinsame nicht stattfindet. Ich weiß zum Beispiel von vielen Menschen, dass genau dieser Punkt auch extrem viel Stress in den letzten Jahren ausgelöst hat, dieses Hickhack letztes Jahr Heiligabend waren wir bei meinen Eltern und dann, aber jetzt müssen wir Schwiegereltern und also das ist wirklich ein Stresspunkt. Und für diese Paare, Familien kann es ja hilfreich sein, zum Beispiel zu sagen, also jetzt specken wir mal ab und die Situation ist uns jetzt vorgegeben. Wir bleiben vielleicht mal im kleinen Kreis und werden für das Größere drumherum andere Lösungen Lösung finden. Entweder parallel dazu, dass man digital sich aufstellt. Ne? Ich weiß schon jetzt, es gibt Stammtische, die virtuell ablaufen, ne? Nachdem also die Männer irgendwie zunehmend in Depression gegangen sind, weil sie jeden Freitag nicht mehr in der Kneipe sich mit ihren Kumpels treffen konnten. Haben die sich jetzt wirklich so ich weiß nicht, darf man Blitzmeeting, weiß ich, hatte mir der letzte genannt.
Gibt noch mehr, gibt noch Zoom und genau, es gibt Skype und es gibt Teams.
Du bist für das politisch Korrekte zuständig. Das heißt, die treffen sich mittlerweile und die haben eine Ferkelsfreude dabei, dann ihr Bier sich da virtuell zuzuprosten. Das heißt, es gibt für sowas Alternativen. Und die, ich sag mal, Paare, Familien, die dann ohne diese weiteren Generationen Familienmitglieder verbringen, erleben ja vielleicht, also vielleicht nehmen die das ja dann auch sehr von Herzen gern als Ausrede, ne? Wir können ja nicht wegen Corona, wir bleiben jetzt mal für uns. Und dann ist das durchaus ja auch mal eine schöne Erfahrung, miteinander es zu verbringen. Und vielleicht wartet ja auch die Erkenntnis, dass man dann feststellt, ach Mensch, aber irgendwie fehlen sie ja doch. Ne? Mhm. Also das birgt ja auch durchaus viel Potenzial, auch sich auf die Schliche zu kommen, was man an den anderen, die da gerade jetzt nicht leibhaftig vor einem sitzen, was da auch fehlt.
Es gibt ja auch den Fall, also hatte ich selbst auch schon, dass man vor Weihnachten quasi flüchtet und am 22. in Urlaub fliegt, weil man sagt, mir ist der ganze Trubel sowieso zu viel. Ja. Das gibt's ja auch zumindest in anderen Jahren.
Ja.
Vielleicht das dann heuer einfach zu Hause so abzuhalten, vielleicht auch eine ganz gute Idee. Wobei sich schon die Frage stellt, mal angenommen, es ist dann zentrales Ritual, gibt's relativ häufig, dass sich die Familie bei den Eltern trifft. Das heißt, die drei Geschwister mit ihren Frauen und Kindern und so weiter und alle rücken dann bei Oma und Opa ein am Heiligabend oder auch am ersten Feiertag irgendwie ritualisiert.
Ja.
Ist es dann eine gute Idee, dass die Oma selber entscheidet, wie es ablaufen soll? Oder sollen das lieber alle zusammen besprechen?
Das ist sicherlich wichtig, dass alle das miteinander besprechen. Nämlich, was ist im Moment erlaubt? Das heißt, in welchen Grenzen wird uns etwas vorgegeben? Wer hat welches Bedürfnis in diesen Grenzen? Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass für alle Beteiligten eine Form gefunden wird, mit der sie gut umgehen können. Also zum Beispiel, wenn jetzt Oma und Opa sagen, wir wollen euch aber gerne dabei haben. Und es ist klar, da können jetzt nicht 10 Leute aus der Familie wie immer zusammenkommen. Dann kann man ja zum Beispiel gucken, okay, dann werden die entweder virtuell aufgestellt oder 1-2 aus der Familie gehen zu Oma und Opa und sorgen dafür, dass das Laptop gut läuft und man dann darüber mit allen Familienmitgliedern die Weihnachtslieder singen kann, sich zuprosten kann, auch das ein oder andere Quetschchen halten kann. Dann haben die 1-2 Menschen aus der Familie, das heißt, sie haben den menschlichen Bezug vor Ort, haben aber virtuell die ganze Familie dabei. Da gibt es tatsächlich sehr viele Möglichkeiten und ich sehe auch, dass da gerade jetzt die Kreativität um mich herum explodiert.
Improvisieren und das Beste rausholen kann ja auch Spaß machen, ne? Dass man dann sieht, auch dass, ich sage jetzt mal, Oma dann sieht so, was, das funktioniert wirklich, was, das ist jetzt auf einem großen Bildschirm, wie hast du das hingekriegt und der Enkel dann auch ganz stolz drauf sein kann,
es ist ja
dass
auch
er die
witzig.
Familie zusammenführt.
Es ist ja auch witzig auf diese Art und Weise. Es gibt, glaube ich, einen Werbespot, den ich im Fernsehen gesehen habe, wo dann so eine Eisenstaffage angezogen mit Monitor obendrauf und dann kommuniziert man, also das ist schon witzig, also man kann tatsächlich das Beste draus machen. Und wie du auch sagtest, dass diese Improvisation können gute Laune machen. Das ist ja tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen mittlerweile, dass Veränderung uns glücklich machen, weil dann unser Hirn, also die Neurowissenschaft ist ja eine sehr aufstrebende Zunft mit den neuen Bildgebungsverfahren, da kann man einiges nachweisen. Mit jeder Veränderung ist unser Hirn ja gezwungen, Datenbahnen neu zu legen. Und in dem Moment, wo das passiert, haben wir natürlich ein Riesenpotenzial an zusätzlicher Kreativität und ein Riesenpotenzial an zusätzlichen Antworten, wenn Fragestellungen, Krisen, Konflikte anstehen.
Und das hängt es mit dem positiven Denken zusammen.
Nein, das ist tatsächlich eine ganz organische Geschichte,
okay.
Dass wenn wir über etwas nachdenken, also wir wissen, wenn wir zum Beispiel im CT das gucken und wir zeigen Bilder, die lustig sind, dann ist das eine Areal aktiviert. Wenn wir Bilder zeigen, die traurig sind, ist das andere Areal aktiviert. Und in dem Moment, wo wir, da arbeitet die Demenztherapie auch schon lange mit Hirnjogging etc. Aha. In dem Moment, wo wir unser Hirn gebrauchen, Konflikte, Probleme lösen, Aufgaben machen, aktivieren wir unseren Hirnbereich und sorgen wir dafür, gerade bei Veränderung, wo wir dann auch Neues integrieren müssen, da können wir erkennen, dass tatsächlich im Hirn neue Bahnen gelegt werden.
Da gehen die Synapsen quasi auf Freude, sozusagen.
Genau, je mehr Bahn, umso mehr Freude, so könnte man das.
Das heißt, es ist durchaus, ich sag mal, was halbwegs sogar Hirnmechanisches und hat nur bedingt mit der Einstellung zu tun.
Genau. Ich glaube, in dem Moment, wo ich vor eine besondere Herausforderung gestellt werde und ich nenne mal so das Bild, jede neue Hirnautobahn ist eine Schublade in einem Apothekerschrank. Und wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, hier, ich habe die und die Aufgabe, dann musst du mir helfen, ich brauche Werkzeug. Wenn ich nur zwei Schubladen habe, wo was drin ist, bin ich entsprechend eingeschränkt, mit einer neuen Situation umzugehen. Wenn der reinkommt und sagt, ich habe da dieses Problem, welches Werkzeug könnte da greifen, und ich habe einen Apothekerschrank, wo in 100 Schubladen irgendein Werkzeug drin ist, werde ich immer irgendwas schnell finden, womit ich dieser Situation begegnen kann. Das heißt, je mehr ich im Hintergrund habe, je mehr ich zurückgreifen kann, umso schneller werde ich mit schwierigen Situationen umgehen, was natürlich dafür sorgt, dass ich auch in meinem Leben nicht in diese Einbrüche komme, weil ich mich überwiegend als sehr handlungsfähig empfinde. Da ist ein Problem und ich kann was tun.
Das heißt, es geht nicht darum, auf Rituale zu verzichten, sondern sie mit dem Werkzeugkasten, der einem zur Verfügung steht, anzupassen. Für heuer jetzt mal.
Absolut. Rituale sind wichtig für unser Gefühl für Stabilität und Wohlbefinden. Rituale sind nicht zwangsläufig wichtig, damit wir überleben können. Das heißt, wenn wir stets in veränderten Situationen sind, haben wir sicherlich mehr Fähigkeiten, mit veränderten Situationen umzugehen. Aber das überfordert uns insofern, als dass es natürlich eher stressig ist, nicht auch mal diese Ruhepausen zu haben und das Vertraute zu haben. Deswegen brauchen wir das. Aber wir brauchen die Situation, dass wir auch mit Veränderung leben können. In Krisensituationen, so wie wir es jetzt haben, da ist es notwendig im wahrsten Sinne des Wortes. Die Not zwingt uns dazu, wendig zu werden, flexibel zu werden. Das ist aber etwas, was letztendlich wir im Alltag auch normalerweise müssten, aber zunehmend aufgrund der technischen Weiterentwicklung, wir sind ja immer weniger gezwungen, auch im Alltag uns wendig zu zeigen. Ich mache mal so ein Beispiel, was mir wirklich sehr aufgefallen ist, als ich noch Kind, Jugendliche war. Und an der Straßenbahnhaltestelle stand, auf den Fahrplan geguckt habe, da stand dann, die nächste Bahn kommt um 14.12 Uhr. Das heißt, ich guckte auf meine Uhr und überlegte, so, wir haben jetzt 14 Uhr. Du
hattest zumindest schon mal eine Uhr, ne?
Ich hatte, ja, hör mal, also das ist, so wird man hier bei euch so charmant. Das ist auch ein Zeichen von Weihnachtszeit, aber da komme ich gleich mal später zu, das können wir gleich aufgreifen.
Okay.
Ja, vielleicht war es auch die Sonnenuhr, die ich mir im Garten dann betrachtet habe. Aber ich habe auf die Uhr geguckt und habe gesehen, okay, ich musste rechnen. Wir haben jetzt 14.10 Uhr, um 14.12 Uhr steht auf dem Plan, wann kommt es? Ich musste rechnen, aha, in 2 Minuten. Wenn ich jetzt irgendwo an der Haltestelle stehe, sehe ich in der Regel eine Leuchtschrift, da steht Bahn sowieso in 2 Minuten. Das heißt, schon.
Es wird einem angezeigt, es wird einem abgenommen.
Es wird einem abgenommen. Das heißt, meine Hirnautobahnen sind sicherlich weniger ausgeprägt als bei den Menschen noch vor 20, 30 Jahren.
Okay. Interessanter Gedanke, wo das allerdings jetzt eher weniger greift, sind halt Situationen, bei denen man eingeschränkt ist in den Möglichkeiten, überhaupt keinen Handlungsspielraum hat, zum Beispiel, was jetzt Weihnachten, Besuche in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Seniorenheimen und so angeht. Da gibt's eine sehr strenge Regel. Nur eine Person darf besuchen, und zwar mit einem negativen Test und FFP2-Maske. Da lässt sich relativ schwierig improvisieren. Wie sollen Familien entscheiden, wer hin darf und wer nicht an Weihnachten?
Sagen wir mal so, es ist eine Lösung, die nicht optimal ist, die für keinen optimal ist, weder für den Menschen im Altersheim noch für die Familie zu Hause. Aber natürlich für den Menschen im Altersheim ist die Situation eine noch eingeschränktere und noch fremdbestimmtere. Ne? Die eine Person im Altersheim, die vielleicht sonst da alleine ist, ist viel mehr abhängig davon, dass da jemand da ist. Da weiß ich aber auch, dass diese virtuellen Lösungen greifen. Ich bin sehr froh und dankbar, dass man aus dem ersten Lockdown gelernt hat und zumindest diese Besuchsregel aufgeweicht hat, die wir damals hatten. Da war nämlich null Besuch, auch in der palliativen Situation, das heißt in der Sterbephase. Das war unerträglich, das darf uns auch nicht nochmal passieren.
Das heißt, man schickt am besten das Familienmitglied hin, was am besten mit dem Laptop umgehen kann? Und findet sich dann als Familie zusammen und schaut sich das an, zum Beispiel.
Ich weiß von einigen Krankenhäusern, dass die selbst über Smartphones verfügen und den Patienten auch diese Technik schon vorgeben. Ich arbeite selbst auch im palliativen Setting in der Klinik und sehe, dass da in der Regel es überhaupt nicht um diese Situation geht, wer darf jetzt dabei sein. Okay. Und ich sehe auch.
Das ist ja doch eine sehr heftige, ein heftiger Bereich, gerade der Palliativbereich, wo es darum geht, wird jemand oder ich sag mal, voraussichtlich wird jemand das nächste Weihnachten nicht erleben. Das wird das letzte Mal sein, dass man Weihnachten feiert. Ja. Und dann kann man es halt nicht zusammen feiern. Das ist für viele wahrscheinlich eine sehr heftige Situation.
Das ist eine heftige Situation. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich habe noch in dieser Woche eine Talkshow gesehen, wo eine Leiterin eines Altersheims sehr deutlich gesagt hat, dass sie durchaus auch bestehende Regeln nicht immer so umgesetzt hat. Ich weiß, dass vor Ort es durchaus menschliche Lösungen gibt. Und deswegen, ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber sollte eine solche Situation gegeben sein, dass da ein alter, ein sterbender Mensch im Krankenhaus, im Altersheim liegt und es ein menschliches Bedürfnis gibt, auch das auch im Sinne des Patienten ist, dann kann ich jedem nur sagen, ein ruhiges Gespräch dann mit den Verantwortlichen in der Institution zu.
Vielleicht findet man in solchen tatsächlichen heftigen Ausnahmesituationen ja doch kreative Möglichkeiten, die Regeln trotzdem anzuwenden, um es mal so zu formulieren.
Also ich sag mal so, zumindest an den Orten, an die ich gestellt bin beruflich, in diesem Kontext, gibt es keine unmenschliche Lösung.
Gut, das lassen wir dann einfach mal so stehen. Versetzen wir uns kurz an den Weihnachtsabend oder auch an den ersten Feiertag. Man sitzt zusammen in einer Anzahl X, die natürlich Corona-konform ist. Trotzdem wird ja Corona auch an Weihnachten ein zentrales Thema sein, auch bei Gesprächen, wenn man mit dem Wein zusammensitzt und so weiter. Sollten wir, nachdem uns das alle ja sehr beschäftigt, dieses Thema die ganze Zeit, auch an Weihnachten tatsächlich darüber sprechen oder sollten wir es ausklammern?
Die Antwort ist ein kategorisches Nein, bloß nicht drüber sprechen.
Nicht drüber sprechen.
Nicht drüber sprechen, und zwar sowohl nicht über das Thema Corona als auch, was jetzt im Moment sehr aktuell diskutiert wird, das Thema Impfung. Ich habe nach dem In- und nach dem ersten Lockdown es vielfach erlebt, dass WhatsApp-Gruppen, Familiengruppen gesprengt wurden, es tiefe Risse in Familien gab, weil sich da sehr empört wurde, nein, das ist alles nur Quatsch, mhm, und nein, guck dir die Zahlen an, das ist so.
Das kann das, an Weihnachten eben auch sehr das, leicht passieren, dass
nicht
man
nur,
plötzlich.
Nicht nur leicht, das wird dann auch noch verstärkter passieren.
Dass man plötzlich merkt, oh, der genau. Onkel Herbert ist ein Querdenker, trägt keine Maske und sagt, Corona gibt's gar nicht. Wie geht man damit um? Sagt man dann zum Onkel Herbert, also der Name ist natürlich jetzt frei erfunden, sagt man dann, du Onkel Herbert, lass uns bitte an Weihnachten über was anderes sprechen, können wir das Thema bitte lassen. Könnte natürlich sein, dass es dann daraus der nächste Streit vielleicht entsteht, aber vielleicht sollten sich dann auch alle einig sein, vielleicht im Vorfeld schon.
Also ich sag mal so, der, dem die Wohnung gehört und der einlädt, der hat natürlich das Hausrecht darüber, wie es stattfindet. Mhm. Und wenn der Einladende sagt, also wir werden das so machen und die Sitze werden so weit voneinander entfernt sein, dass man gut essen kann und ansonsten bitte auch mit Maske tragen. Übrigens, wenn ich meine Mutter besuche, tragen wir beide Masken in ihrer Wohnung. Das ist für uns selbstverständlich. Das kann man vorher vereinbaren. Und das ist vielleicht, lass mich das mal ausführen, das ist vielleicht auch so ein Thema, was grundsätzlich ich auch zunehmend beobachte, auch mit Sorge beobachte. Es ist ja in Ordnung, dass man unter unterschiedlicher Meinung ist. Wir haben alle kein Virologenstudium hinter uns gebracht und selbst die Virologen sind sich nicht einig. Mhm. Das heißt an der Stelle, wenn ich mit jemandem rede, der zum Beispiel sich sehr dafür einsetzt, dass jetzt zeitnah wirklich so viele Menschen wie möglich geimpft werden, dann hat der unter anderem Argumente, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Und wenn ich mit jemandem mich unterhalte, der ganz strikt sagt, nein, Impfung bloß nicht, dann hat auch der Argumente, die ich auch gut nachvollziehen kann. Mhm. Bei beiden nicht alle Argumente, aber jeder hat ja so auch einen Aspekt, der auch wert ist, betrachtet zu werden. Nun, wenn ich nun mit diesen Menschen zu tun habe, dann oder spreche, dann finde ich eine grundsätzlich notwendige Haltung, dass ich zwar meine Meinung darstellen kann, aber wenn der andere sagt, ja, aber das sehe ich anders aus den und den Gründen, dann kann ich das gut stehen lassen, weil letztendlich wir leben noch in einem freien Land, in einer freien Denke und auch ich nehme für mich in Anspruch, das, was ich denke und meine Überzeugung zu formulieren, dass jemand anders das übernehmen muss oder sagt, ja, ich mache das jetzt auch so, wie du das sagst, fühlt sich immer gut an, aber davon gehe ich erstmal nicht aus. Und ich glaube, dass es zu jedem Thema, auch zum Thema Corona, Haltungen gibt, Vorgehensweisen, wie gehe ich mit Alltag, wie gehe ich mit Menschen um, dass es zu der Position Corona ja oder nein noch eine dritte Position gibt. Es gibt ja ein Verhalten, das kann ich tun, unabhängig davon, ob nun Corona der größte Fake des Jahrhunderts ist, was ich persönlich nicht glaube, oder ob Corona jetzt
die größte Bedrohung ist des letzten Jahrhunderts.
Genau. Das heißt, ich habe natürlich auch in der Praxis, ich habe mit beiden Haltungen zu tun und sehe, dass sich Menschen in Diskussionen dann so schnell emotionalisieren, empören, es an eigene Grundfeste geht, dass sie letztendlich auch den anderen oder den Respekt vor einer anderen Meinung komplett aus den Augen verlieren. Das ist auch etwas, was ich sehr auch in den Medien erlebe, dass wenn jemand eine andere Meinung hat oder andere Strategien fährt, als das vielleicht dann im Moment der Tageszeitgeist nicht hergibt, dass es nicht nur um einen nüchternen Austausch von Argumenten geht, sondern es sehr schnell auch auf einer persönlichen Ebene stattfindet.
Oh ja, das erleben wir zum Beispiel jeden Tag auch auf unserer Facebook-Seite.
Ja.
Dass jetzt gerade, ich sage jetzt mal, im letzten Vierteljahr hat sich das gezeigt, dass Diskussionen wieder nach und nach unsachlicher werden. Wir hatten das schon mal eine Zeit lang vor ein paar Jahren. Und jetzt beim Thema Corona, da scheiden sich die Geister so weit, dass die Leute gegenseitig eine andere Meinung als persönlichen Angriff schon nehmen.
Ja.
Und zwar in beide Richtungen.
Absolut.
Deswegen auch dein Tipp, oder? Ja. Lieber komplett ausklammern das Thema, weil Ergebnis wird es eh keins geben an Heiligabend oder am ersten Feiertag.
Es wird auch am 1. Januar kein Ergebnis geben. Also diese Diskussionen sind überhaupt nicht zielführend, weil wir alle miteinander nicht den geraden Weg da gerade sehen, sondern natürlich auch es immer wieder auch ein Versuchen, Trial and Error, ne, Versuch und Irrtum. Jetzt versuchen wir da was anderes. Warum es an Weihnachten komplett zu vermeiden ist, wir haben so viele emotionale Verstärker. Nochmal diese unsäglichen Diskussionen mit all den negativen Konsequenzen, dass man sich dann wirklich auch menschlich entzweit, passiert, weil eine Debatte zunehmend emotional geführt wird.
Es wird aber schwierig werden heuer, weil wenn man sagt, okay, wir nehmen andere Themen und man fragt dann den Enkel, nennen wir ihn mal Justin, hey, wie läuft's in der Schule? Und er wird sagen, ja gut, wir haben halt wegen Corona jetzt gerade Distanzunterricht und zack, ist man schon wieder beim Thema. Ne? Oder man fragt ansonsten, hey, wo wart ihr heuer im Urlaub? Und erntet wahrscheinlich ein, was soll denn jetzt die Frage? Und ist wieder beim Thema Corona. Es wird sehr schwer sein, das auszuklammern.
Wir haben ein Leben, das wir besprechen können, ohne dass wir über, gibt es den Virus, ja, nein, ist die Impfe sicher, ja, nein, wann wird die ausgeteilt, wer wird die kriegen? Diese Themen sind ja nicht berücksichtigt. Wir haben eine Situation, also ne, du nennst den armen Justin, dieser Name muss jetzt herhalten, der jetzt sagt, ja, ich hab jetzt keine Schule mehr und ne, und jetzt muss ich wieder ganz viele Blätter zu Hause ausfüllen und eigentlich versumpfe ich, weil ich ja eh nur am Computer zocke. Das heißt, es wird über dieses Leben gesprochen, aber nicht über Corona. Es wird über die Konsequenz Corona gesprochen und es ist dann egal, ob der Justin glaubt an Corona oder ob er nicht an Corona glaubt. Er hat eine Schulsituation unabhängig davon, mit der muss er umgehen.
Es erfordert aber dann von allen Beteiligten auch schon ein ziemliches Maß an Disziplin, dass man eben nicht, wenn es um Distanzunterricht geht, gleich wieder eine Grundsatzdiskussion vom Zaun bricht und sagt, ja, ja, alles wegen dem Scheiß Corona und es ist doch sowieso alles Blödsinn.
Es erfordert sicherlich Disziplin, aber vielleicht hilft es ja anfangs tatsächlich, dass man erstmal realisiert, dass das auch in eine ungute Richtung gehen würde, wenn man es so praktiziert. Ne? Dann wenn wir unüberlegt in ein Treffen gehen und uns dann, ja, und dann hat der eine das da und da gelesen und der hat das und das gehört und in China und überhaupt, dann ist man ja reflexartig mit reinbezogen.
Genau.
Ne? Und in dem Moment, wo jetzt auch die Menschen realisieren oder auch als Tipp gegeben bekommen, aus den und den Gründen, ist das nicht hilfreich, wenn das vertieft wird. Weihnachten nochmal als emotionaler Verstärker, das heißt, man ist sowieso in einer emotional aufgeladenen Situation wegen Weihnachten, dann kommt die Corona-Debatte, die dann auch nochmal aufgeladen ist und dann hat man vielleicht ein Bierchen zu viel getrunken und dann crasht es.
Alkohol ist sowieso so eine Dimension heuer, glaube ich, wo man dann gerade in größerem Familienverbund durchaus ein bisschen zurückfahren sollte.
Ja.
Vielleicht ein bisschen weniger rum in den Punsch oder so. Damit sich eben solche Diskussionen vielleicht gar nicht erst so richtig hochschaukeln können.
Das ist generell eine Empfehlung. Also man sollte sich nicht gegenseitig bis zum Vollrausch befeiern. Sowieso, ich sag mal, nicht jeder, der sich im Familienfest trifft, wird ja vor Ort bleiben. Und da kann ich sowieso auch nur empfehlen, wer sich noch an Steuer setzt, es dann auch wirklich Alkohol und das Benutzen des Kfz strikt zu trennen.
Ja, das sowieso. Ja, das gilt aber ja in jedem Jahr.
Ja, aber in jedem Jahr werden wieder, besonders in bestimmten Zeiten, dann die Führerscheine einkassiert. Mhm. Also von daher bin ich da auch nicht müde, gerne nochmal das anzusprechen.
Jetzt gibt es ja auch viele, die immer wieder, sagen wir, auf der Suche nach Schlupflöchern sind, teilweise sogar relativ aktiv und absurd. Also wir hatten beispielsweise, als es aufkam mit Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen, zack, hatten wir einen Kommentar drin. Ja, und wenn ich jetzt eine Wodkaflasche nehme und fülle da Wasser rein, darf ich das dann trinken und so. Ja, ne? Wasser aus einer Wodkaflasche, ja. Wodka aus einer Wasserflasche? Nein. Aber es wird immer versucht, das Schlupfloch zu finden, wie ich Regeln geschmeidig umgehen kann. Das ist ja das, was auch Söder gesagt hat, dass man eben nicht auf der Suche nach Schlupflöchern sein soll, sondern dass man überlegen sollte, wozu diese Regeln dienen und sie dann eben verantwortungsbewusst umzusetzen, um es mal so zu formulieren. Also jetzt mal übersetzt. Aber die Regeln sind halt teilweise auch relativ schwammig formuliert. Woher kommt es, dass viele immer schauen, wie man sie clever umgeht? Was ist da so der Hintergrund? So der klassische Rebell quasi, der sagt, ja, aber wenn ich, wenn dann ein Einhorn dabei ist, das auf der Flöte spielt, dann darf ich das.
Ich glaube, wir müssen gar nicht so hochgreifen, dass es um klassische Rebellen geht, sondern das liegt in der Natur der Sache. Der Mensch hat Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen, wie was zu sein hat. Und wenn er dann auf einen anderen Menschen trifft, der auch seine Wünsche hat, dann geht das nicht immer deckungsgleich. Mhm. Und natürlich haben wir alle unsere Strategien, unsere Tricks, wie wir dann trotzdem das schaffen, dass wir so weit wie möglich unseren Stiefel durchziehen können.
Das hat ja auch mit dem Improvisieren zu tun, mit dem, was wir vorhin schon hatten, nur halt in einer übergeordneten Form dann.
Genau, genau. Das ist eine sehr menschliche Geschichte und das tun wir im Kleinen auch. Ich finde, das ist im Einzelfall, gerade wenn wir jetzt über Hygienemaßnahmen reden oder auch über Alkoholkonsum. Ich war jetzt in einer größeren deutschen Stadt und war sehr erschrocken, obwohl dort offiziell kein Alkoholausschank ist, obwohl dort die Weihnachtsmärkte zu haben, dass da diverse Kioske Glühwein ausgeteilt haben, die Menschen ohne Sicherheitsabstand, ohne Maske davor standen. Also das hat mich sehr irritiert. Schlupflöcher werden immer gesucht. Wir werden gerade beschnitten in unserem normalen Verhalten, in mhm. unseren Bedürfnissen, in unseren auch bisher alltäglichen Freiheiten. Und natürlich versuchen wir alle irgendwie das noch hinzukriegen, dass wir trotzdem das ausbauen können. Das ist das kannst du mit jedem Thema nehmen, was es gibt, ob das Sozialhilfe ist, was auch immer wieder diskutiert wird. Wenn ein klares Regelwerk irgendwo vorherrscht, wird es immer Menschen geben, die aus unterschiedlichen Gründen versuchen, das irgendwie auch nochmal zu ihrem Nutzen auszunutzen.
Wobei das Hinterfragen an sich ja erstmal nicht verkehrt ist, ne? Nur um das auch mal deutlich zu sagen, das Hinterfragen von Maßnahmen beispielsweise, von Einschränkungen und sich seine Meinung darüber zu bilden, das finde ich gut, das finde ich jetzt nicht so gut, ja. Das ist ja erstmal nichts Negatives. Es ist nur so, dass der Eindruck entsteht, wenn man sich zu viel, sage ich mal, auf Facebook zum Beispiel rumtreibt, dass es schon so eine...
Das machen wir ja. Seit dem letzten Podcast machen wir das ja nicht mehr.
So ist es. dass man schon eine klare Differenzierung mittlerweile hat, auch in Kommentaren und so weiter, um das mal sprachlich so zu nutzen, in Schlafschafe und Querdenker. Mhm. Mal ganz grob. Mhm. Ne, so die einen, die alles mitmachen und mhm. hier Mainstream und ja, die werden schon recht haben da oben. Mhm. Und die anderen, die praktisch gegen alles sind. Mhm. Also grundsätzlich mal gegen alles, was jetzt von der Politik kommt. Also den Eindruck hat man, natürlich gibt es immer noch die ganz große Mitte, die sich ein differenziertes Bild macht und auch differenzierte Meinungen mhm. hat. Die lassen sich nur halt offensichtlich in den sozialen Medien nicht so in dem Maß darüber aus. Aber woher kommt es, dass es Menschen gibt, die grundsätzlich immer gegen alles sind?
Ich glaube, alles hinterfragen. Ja, alles hinterfragen ist ja auch nicht schlecht.
Ja, so, wenn man dann alles hinterfragt, aber wenn ich dann nicht hinterfrage, was die Querdenkerbewegung sagt, sondern mich ihr einfach anschließe, bin ich ja quasi dann sowas wie das Schlafschaf der Querdenkenbewegung. Aber ich schließe mich quasi den gegen alles Leuten irgendwie an.
Ja, und das erlebe ich in meinem Umkreis nicht. Ich habe auch Gespräche mit Menschen, die der Querdenkerbewegung angeschlossen sind. Erlebe die aber durchaus an dem einen oder anderen Punkt differenziert. Also diese Bewegung oder die Menschen, die zu diesen Kundgebungen gehen. Ich war selbst noch nicht auf so einer Kundgebung. Aber ich habe durchaus von den Menschen, die mir berichten, dass sie da waren, ein sehr unterschiedliches Bild. Also die kommen aus den unterschiedlichsten sozialen Einkommensstrukturen, haben sehr unterschiedliche Hintergründe und ich bin in der Lage, mit denen auch sehr differenziert darüber zu sprechen. Ich glaube, und das ist das, was wir gerade so angesprochen haben, wer dann trotzdem sich auch jetzt über Facebook zum Beispiel an so einer Diskussion beteiligt, das ist dann, das hat diese emotionale Zuspitzung. Das hat dann auch die Zuspitzung, dass einer sagt, ich bin A und der andere sagt, ich bin B, also komplett, oder ich bin minus 100 und der andere sagt, ich bin plus 1000.
Es gibt also nur Bayern München oder 1860, dazwischen gibt's nichts. Man ist entweder oder, sozusagen.
Ja, oder ich als Dortmunderin sage entweder Bayern München oder Borussia Dortmund, aber das ist auch ein anderes Thema. Dann würden wir jetzt auch emotionalisieren.
Und das sollten richtig. Wir in dieser zumindest Weihnachts- spielen die mal in derselben Liga, aber davon
abgesehen. Das stimmt. Und das ist ja das, was du sagst, ne? Die differenzierte, ausgeglichene Haltung findet man zunehmend dann nicht mehr in diesen Diskussionen. Mhm. Weil natürlich der Nüchterne aussteigt, weil der Nüchterne sieht, okay, wir können hier unsere Argumente austauschen, aber hier geht's gerade nicht um die Argumente, sondern um ein Ventil für Emotionen. Es geht nicht mehr um die Sache. Und dann kann so etwas auch eine Entwicklung, eine Dynamik aufnehmen, dass man plötzlich in diesen Extrem landet. Aber jedes Ding hat zwei Seiten. Jedes Ding hat differenzierte Aspekte. Das heißt, egal über welches Thema wir in dieser Welt sprechen, wir finden überall auch einen nüchternen, differenzierten Zugang. Empörung.
Man muss ihn aber erst suchen. Und das ist das, glaube ich, was viele gar nicht mehr tun, die sich halt auch in ihrer Blase bewegen und in ihrer Telegram-Gruppe sich irgendwelche Theorien um die Ohren hauen lassen und so weiter. Und die anderen, die sich damit überhaupt nicht beschäftigen und gar nichts hinterfragen, das ist eben der Eindruck, der entsteht momentan, finde ich, dass man gar nicht mehr so nach der differenzierten Meinung sucht, sondern sich lieber dann entweder dem Lager oder dem Lager anschließt.
Das ist das Problem solcher emotionalisierten Diskussionen, die ja nicht nur in den bei Facebook etc. passieren, sondern auch in klassischen Medien. Mhm. Wenn ich mir diverse Zeitungen online angucke, dann findet das auch genauso statt, ne? Dass doch oft eine Polarisierung und eine Instrumentalisierung von Positionen stattfindet.
Mhm. Gut, ganz davon abgesehen ist natürlich jedes Medium irgendwie positioniert. Das soll ja so sein, ne? Deswegen darf man eben aber die Berichterstattung auch nicht allzu einseitig aufziehen, wenn ich das richtig verstehe.
Jedes Ding hat mehrere Seiten. Mhm. Und wenn ich sehe, dass gerade diese emotional aufgeladenen Themen genutzt werden, damit frisch eine Sau durchs Dorf getrieben werden kann, dann finde ich das gerade in den Zeiten, wo es um so viel geht, sehr schwierig. Auch um Zeiten, wo wir Menschen ja einiges an Herausforderungen zu bewältigen haben, mit einem veränderten Alltag, mit einer veränderten beruflichen Situation. Situation, mit Einschnitten im Finanziellen. Das heißt, der Mensch ist durch die Situation, in der sich die Welt gerade befindet, ja in einer emotionalisierten und verunsicherten Situation. Und dann wünsche ich mir nicht von den Medien, die ja durchaus auch mir auf der einen Seite schon auch ein realistisches Bild der Welt darstellen sollen, aber auch eine Verantwortung haben, dass dann die eine oder andere Seite noch aufgeputscht wird. Mhm. Und also ich habe jetzt letztens so ein sehr emotionalisiertes, auch mit der Überschrift Spahn, wann kommt endlich die Impfung und so, ne? Also hat mich schon auch sehr angesprungen.
Springt übrigens in dem Moment auch die Gegenseite an, das, ne? Ja. Sowohl als auch.
Aber letztendlich auf der anderen Seite, wenn in einem Hauruck-Verfahren ein Impfstoff zur Verfügung gestellt wird und es kommen dann Nebenwirkungen, dann ist wahrscheinlich diese Zeitung die erste, die dann sagt, ne, wie konntest du nur Spahn so schnell handeln und
ja,
nicht.
Ja, ja.
Und an der Stelle, so eine Beruhigung auch auf medialer Seite würde ich mir da wünschen.
Ja gut, das ist natürlich aber schon auch ein schwieriges Spannungsfeld, weil eine Überschrift, die da heißt…
Ein Spannungsfeld.
Ja, Spahn, Doppelpunkt, ja. Eventuell kommt bald der Impfstoff. Damit lockt man halt nur mal keinen Hund hinterm Ofen vor. Ne?
Ja.
Das ist schon recht schwierig. Kommen wir zurück auf Weihnachten. Sehr emotionales Fest. Gibt ja durchaus einige Menschen, die auch unter den Einschränkungen besonders leiden. Sagen wir mal zum Beispiel Gastwirte.
Ja.
Ne, wo man sich immer fragt, ja. Menschenskind… Also nach meiner Wahrnehmung, sage ich mal, dafür, dass viele auch schon zumachen mussten, insolvent sind und so weiter, kommt von denen selber eigentlich immer relativ wenig Aufschrei. Zumindest wird es nicht so richtig gehört, dieser Aufschrei. Jetzt, wenn Existenzen bedroht sind, tatsächlich auf dem Spiel stehen und so weiter, soll man das dann wirklich an Weihnachten dann ausklammern? Wenn ich tatsächlich in dieser Situation bin, es geht mir schlecht, die Familie ist da, sie könnte mich auffangen, weil in sich reinfressen ist ja eben auch falsch.
Das ist ja auch oftmals nicht so.
Ich muss ja nicht so tun, als ob es mir gerade gut geht, nur damit nicht über Corona diskutiert wird.
Das ist richtig. Und doch findet der Alltag von Gastwirten auch außerhalb dieser Situation statt. Was ich also konkret bei den Hoteliers, Gastwirten sehe, die ich persönlich kenne, ist, dass sie sehr unterschiedlich mit umgehen. Mhm. Also die haben ihre Phasen der totalen Verzweiflung. Die haben aber auch gerade, es geht ja um Selbstständige, in der Selbstständigkeit ist man schon eher gezwungen, immer mal wieder auch auf Veränderungen zu reagieren. Das heißt, bei vielen Selbstständigen findet da jetzt auch ein kreativer Prozess statt. Das heißt, die gucken natürlich auch, wie kommen wir irgendwie klar, was können wir umsetzen. Gerade die Gastronomie hat ja Hygienekonzepte extrem gut umgesetzt. Die haben ja mit wie sie die Leute geleitet haben und einer durfte nur in eine Richtung. Die Tische wurden auseinandergesetzt. Ich weiß, dass einige Hoteliers schon auch die Finanzspritzen bekommen haben. Mhm. Und dass die natürlich jetzt auch mit spitzer Feder, die sind jetzt am Rechnen. Da ist eine Veränderung und wie reagieren wir jetzt drauf? Wie stricken wir unseren Betrieb um, dass wir klarkommen? Kurzarbeit müssen vorgestreckt werden, aber es wird ja auch dann übernommen. Das heißt, ja, es ist eine schwierige Situation, aber ich erlebe Menschen sehr leidensfähig an der Stelle und auch die kleinen Nischen nutzen, wo sie Einflüsse haben. Das heißt, es ist keiner nur verzweifelt.
Mhm. Wobei der Gastwirt an sich, hast du ja schon richtig gesagt, sowieso aufgrund seines Berufs einer ist, der eh zum Improvisieren neigt. Ne? Also ja. Man muss ja trotzdem sowieso immer auf alles Mögliche reagieren. Vielleicht ist es auch so eine Berufsgruppe, der es vielleicht in Teilen zumindest ein bisschen leichter fällt, auf solche Dinge auch zu reagieren. ohne dass man gleich in den totalen Blues verfällt. Wir hatten zum Beginn des ersten Lockdowns schon ein ausführliches Gespräch, einen Podcast, der lohnt sich übrigens jetzt immer noch, sich mal anzuhören. Da ging es unter anderem eben auch um Auswirkungen von Vereinsamung und so weiter. Wenn du jetzt so auf dieses Jahr zurückblickst, hat sich da das ein oder andere bewahrheitet, was wir da versucht haben vorauszusehen? Also sprich, dass es mehr Depressionen gibt, mehr Leute, die in sich gekehrt sind und vereinsamen und so?
Es hat Phasen gegeben, in denen das passiert ist. Zwischen den Lockdowns konnte da viel wieder auch aufbereitet werden. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sehe, Menschen, die einer regelmäßigen Therapie zur regelmäßigen Therapie gegangen sind, dann zwischenzeitlich ein bisschen versumpft sind, mhm, weil die Therapie ausgesetzt war, die wieder zur Therapie gehen konnten und 2-3 Rückschritte durchaus gemacht haben. Das haben wir in vielen Bereichen, wo wir auch beraterisch, pädagogisch, therapeutisch mit Klientel arbeiten. Da haben wir in vielen Fällen tatsächlich auch so einen Versumpfungsgrad feststellen können, einen Rückzugsgrad, einen Vereinsamungsgrad. Der ist aber relativ schnell auch wieder wenn die Arbeit aufgenommen werden konnte, konnte das wieder reguliert werden. Ja, was ich sehe, auch über das Jahr hinweg, dass die emotionale, dass die emotionale Verarbeitung, das emotionale Berührtsein, das hat sehr zugenommen. Das, mhm, heißt, was ich auch in meiner Praxis sehr feststelle, auch sehr bekümmert feststelle, ist, dass selbst gut aufgestellte Klienten sich doch, und jetzt auch verstärkt durch Weihnachten, durch die Vorweihnachtszeit, sich sehr auf dieses Emotionale, auf Angst einlassen, mhm, auf wie soll das alles gehen und wir können unsere Angehörigen nicht mehr sehen und was wird mit der, also diffuse Ängste. Mhm. Und wenn ich dann mit den Menschen spreche, und es ist natürlich dann erstmal für mich wichtig, worum geht es, auch zu erfassen, was für Ängste sind da. Und das sind ja dann in dem Moment, wo jemand Angst hat, Existenzangst, vereinsamt ist, das ist ja ein furchtbarer Gefühlzustand. Mhm. Dem Menschen geht es wirklich schlecht. Dass wenn wir aber dann daran arbeiten und ein bisschen so auseinanderklamüsern, worum geht es wirklich? Was ist die Realität? Dann finden wir immer ein Gesamtbild, was sowohl positive, kreative Aspekte hat, als auch negative. Nur das Emotionale, in dem Moment, wo ich an einem emotionalen Punkt bin, wo ich Angst in mir habe, dann greift das wie lawinenartig um sich. Und dann erkennt man letztendlich auch nicht mehr das reale Gesamtbild, sondern dann ist alles schlecht. Und es war dann immer alles schlecht. Und es wird nichts mehr gut. Und das ist niemals eine Realität, ne? Siehe der Soldat, der dann im Schützengraben sich dann auch noch so diesen kleinen Lichtblick an Weihnachten, der hat in dem Moment ein frohes Gefühl, obwohl der natürlich auch in einer vollkommen schrecklichen Situation des Krieges ist. Und so ist das auch. Ich sehe tatsächlich, du beschreibst das, diese polarisierenden emotionalen Diskussionen bei Facebook. Also wir haben es mit einer zunehmenden Emotionalisierung zu tun. Und das ist niemals ein guter Ratgeber, wenn es darum geht, nüchtern zu gucken, was ist gut, was ist schlecht, was muss gut verändert werden. Also von daher, wo ich in meiner Praxis drin arbeite, was ich sehr bewerbe, ist, zu mehr Nüchternheit wieder zu finden. Mhm. Und dann gelingt uns auch wieder die Distanz zu den Dingen. Wir können dann zweimal so durchschnaufen und können betrachten, ja, worum geht's wirklich?
Emotionen einfach mal rauslassen und mal nüchtern die Lage betrachten.
Ja.
Mit vielleicht auch mal wieder mit so einer Positiv- und Negativliste. mal aufschreiben oder so. Hilft sowas? So Hausmittel? Psychologisches Hausmittel?
Ich könnte ja jetzt, also ich weiß, dass wir Psychos ja manchmal so ein bisschen mit unseren Zuckerstückchen, Sprüchen, ne, so etwas banal daherkommen. Aber so eine Liste zu machen, worüber man dankbar sein kann, zum Beispiel. Dankbarkeit, das ist auch gut untersucht in Studien, dass Menschen, die dankbar sein können für das eine oder andere, dass die auch einen viel höheren Glückszustand in sich spüren. Ich sag mal ein Beispiel dazu. Ich habe vor einigen Jahrzehnten mal im Adoptions- und Pflegekinderdienst gearbeitet und war unter anderem für Auslandsadoption zuständig, also auch unter anderem Äthiopien. Und damals war es so, dass die Eltern dann nach Äthiopien geflogen sind, um ihre Kinder, die sie adoptiert hatten, dort in Empfang zu nehmen. Und was mir alle Eltern alle, wie sie da waren, was sie mir unabhängig voneinander im Nachgang berichtet haben, war, als die in Addis Abeba aus dem Flugzeug stiegen und dann über diese Sandpisten ins Hotel gebracht wurden, hatten sie zwei Eindrücke. Der erste Eindruck war, dass die komplett geschockt waren über die Armut, die sie gesehen haben. Also nicht nur, dass das natürlich dann Straßen waren, die aus unserer Vorstellung das Wort Straße nicht verdienten. Aber was umso eindrücklicher war, dass in dieser bitteren, aus deren Sicht bitteren Armut, die sie da sahen, sie nur in glückliche Menschengesichter gesehen haben. Die sagten, das waren Menschen, die sahen unterernährt aus, die hatten keine Schuhe an den Füßen, die waren sichtbar bettelarm und die spielten mit irgendwelchen Gegenständen, die sie auf der Straße mit irgendeinem Stock und sie sahen in fröhliche Gesichter. Und die kamen sehr, sehr nachdenklich wieder nach Deutschland zurück, weil sie sagten, das hat uns beschämt, weil wir haben so viel und wir gehen hier missmutig durch die Gegend und können es nicht sehen. Und diese Menschen, die im Außen für uns betrachtet den Horror haben.
Das hat auch eine große Verlustangst, die viele Menschen immer in sich spüren. Ne? Jetzt habe ich das alles schon. Und jetzt möge bitte keine Situation kommen, die mir irgendwas davon wieder wegnimmt. Dann ja, könnte es mir ja schlechter gehen.
Dieses Beispiel, an diesem Beispiel sieht man, dass es tatsächlich komplett unabhängig ist von äußeren Begebenheiten. Und ich kann sagen, ich hatte meine erste Praxis bei Düsseldorf, hatte auch viel mit einer Düsseldorfer Klientel, auch mit einer sehr vermögenden Klientel, mit denen ich gearbeitet habe. Und ich kann wirklich sehr klar sagen, Geld macht nicht glücklich. Da sind wir wieder beim Zuckerstückchenspruch. Aber das habe ich dort. Aber
es beruhigt, sagt man immer.
Ja, natürlich.
Keins
natürlich
zu haben macht nämlich auch nicht glücklich.
Es beruhigt insofern, aber es ist eine Scheinsicherheit. Denn letztendlich das, was uns glücklich macht, also als ich jetzt mit meiner Mutter zum Beispiel gesprochen habe, ne, wie machen wir Weihnachten, und wir auch nicht wussten, wie werden sich jetzt auch die aktuellen Regeln, kriegen wir noch Essen oder nicht, weil die Gans machen wir natürlich nicht selber, die holen wir ab, wir machen es uns ganz bequem.
Sei euch gegönnt.
Ja, absolut, absolut, wir freuen uns auch schon drauf. Und letztendlich, wo wir nicht wussten, werden wir da irgendwo auch ein fertiges Essen kriegen, da sagte sie, und wenn wir nur eine Schnitte Brot essen, Hauptsache wir haben uns. Und das ist ja genau das. Und in dem Moment, wo wir dann in solchen veränderten Situationen sind, es ist auch mal gut, dann innezuhalten und dann zu realisieren, was hätte ich denn auf der Habenliste? Was ist denn trotz allem gut? Wofür bin ich dankbar? Ich bin dankbar, ich habe jetzt natürlich kein Fitnessstudio, ich habe Rücken, komme jetzt auch mit extra Schmerztablette hier an. Aber ich bin dankbar, dass es diese Schmerztablette gibt, weil ich merke gerade meinen Rücken nicht. Ne? Wir können hier gut reden. Ich bin für vieles dankbar. Und ich plädiere nicht dafür, dass wir uns positiv irgendwas vorreden. Es gibt wirklich ganz schwierige Aspekte gerade in unserem Alltag. Auf jeden Fall. Und darüber müssen wir auch sprechen, auch wie wir damit umgehen. Aber es gibt auch noch Aspekte, die gut sind, die unverändert gut sind und die auch zukünftig vermutlich gut gehen.
Das ist ein gutes Stichwort. Was mich nämlich noch interessieren würde, ist die psychologische Dimension dessen, was momentan auch so in der Politik und so vor sich geht. Dass man die einen sagen, ja, auf jeden Fall maximal bis zum 10. Januar. Die anderen sagen, dann kommt auf jeden Fall die dritte Welle und das wird weitergehen bis Ostern. Und wieder andere, heute habe ich zum Beispiel gehört, dass bis spätestens, 16. Juni, glaube ich, feststehen muss, ob das Oktoberfest stattfindet und es da schon wieder Diskussionen gibt und so weiter. Wie weit im Voraus sollte man denn momentan gedanklich mit Lockdowns planen? Von Seiten der Politik. Ist es psychologisch oder für die Menschen hilfreich, wenn man ihnen ehrlich sagt, oh, ich glaube, das wird nichts bis Ostern? Oder ist es psychologisch nicht vielleicht sogar besser, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, schauen wir mal, noch weiß man nichts? Oder dass man sagt, nee, auf gar keinen Fall. Wie sollte man damit umgehen?
Also wenn es eine in Stein gemeißelte Wahrheit darüber schon gäbe, dass der Lockdown bis zum, März, sag ich mal, gehen müsste, dann macht es psychologisch Sinn natürlich häppchenweise, dass erstmal auch dass jeder sich dran gewöhnen kann an den Gedanken.
Also nicht gleich mit der vollen Wucht. Insofern macht es die Politik momentan so gesehen richtig, auch wenn man sich manchmal dann natürlich fragt, warum haben sie es nicht gleich gesagt, wenn sie es eh schon
gewusst haben. Ich glaube, die Situation mit der Politik ist, dass die auch auf Sicht fahren, weil die es letztendlich, die können. Ich glaube nicht, dass irgendeiner schon genau weiß, bis wann Freitag den 24. Ich habe jetzt irgendein Datum. Das kann keiner sagen. Wir fahren alle auf Sicht. Wir in unserem kleinen Bereich, die Politik auch in der Betrachtung des großen Ganzen. Und also ich persönlich rechne mit einem Lockdown über den 10., 11. Januar hinaus. Aber letztendlich, wir fahren auf Sicht und wir werden das sehen. Wir werden es den Umständen anpassen. Es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern jeder hat da eine andere Einschätzung. Jeder Politiker wird da auch sich von den anderen unterscheiden. Von daher ist wir fahren auf Sicht. Wir gucken jetzt erstmal bis zum 10. Januar. Was ich für mich schaue, ist, wie wir das gerade so angedeutet haben, es gibt eine Position hopp oder top, aber es gibt noch eine dritte Position dazu. Das heißt, wie muss ich mein Leben stricken, aufstellen, organisieren, unabhängig davon, ob jetzt 10. Januar wir wieder in die Freiheit gehen oder nicht. Das heißt, mit berücksichtigen, es kann sein, dass es noch weitergeht, aber wir können ja unsere kleine Lebensstruktur so aufstellen, dass es erstmal auch unangetastet ist.
Irene, ich vermute mal, wir werden uns im Laufe des nächsten Jahres wieder zusammensetzen und darüber sprechen, wie der zweite Lockdown verlaufen ist und was dann für eine Situation sein wird. Darauf bin ich schon mal gespannt. Ich meine, man kann natürlich sagen, oh, das wird jetzt ganz schlimm oder nein, das wird viel besser. Wir werden sehen, so ganz in deinem Sinne. Wir leben dann auch weiterhin quasi in der Lage und improvisieren dann auch, was das Thema in etwa einem halben Jahr angeht. Ich würde mich freuen, wenn wir dann wieder einen Podcast zusammen machen könnten und nehmen als wichtigsten Tipp aus den letzten, was haben wir jetzt mittlerweile, aus der letzten knappen Stunde.
Dass die Zeit vergeht.
Ja, wie im Flug. Nehme ich mal als wichtigsten Tipp mit, an Weihnachten so wenig wie möglich, wenn es geht, überhaupt nicht über Corona zu sprechen.
Es gibt viele Möglichkeiten, auch Weihnachten was Neues installieren. Also Freunde von mir haben vor einiger Zeit also die leben als Paar zusammen, konnten dann auch keinen Besuch empfangen. Und die haben sich bei YouTube ein Video angemacht, wo online eine Tanzschule ihre Dienste anbietet. Mhm. Und die haben dann nach diesem YouTube-Video angefangen, Walzer zu lernen. Und die sagten, die hätten den witzigsten Abend ihres gemeinsamen Lebens gehabt.
Ob sie es jetzt können oder nicht, spielt da die zweite Rolle.
Es macht Spaß. Es macht Spaß. Und es gibt vieles, was wir auch wieder, wo wir uns rückbesinnen können. Was haben wir früher gemacht, als noch nicht so viel möglich war? Mhm. Seien es Brettspiele oder Karaoke oder es gibt so viel. Jeder wird da auch seine individuellen Ideen haben. Und letztendlich, ich sag mal so, die physische Nähe, die vielen von uns natürlich auch abgeht, es ist nicht die einzige Form von Nähe. Mhm. Eine emotionale Nähe ist manchmal sehr viel wichtiger und die kann durch einen schönen Brief, durch ein Telefonat, durch Videochat, die kann so viel umgesetzt werden. Und manchmal rückt man auch, wenn man körperlich sehr weit voneinander entfernt ist, wie wir heute, also ich glaube, wenn wir kein Mikrofon hätten, müssen wir schreien, ja. Auch wenn man körperlich sehr weit voneinander entfernt ist, ist die Chance dieser Situation, dass wir alle auch uns sehr nah sein können.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für diese Worte. Dankeschön, Irene. Und wie gesagt, ich freue mich auf nächstes Jahr zu unserem nächsten Podcast und dir eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Vielen Dank.